Ja, guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am Silvesterabend. Schön, dass ihr da seid. Wir feiern diesen Gottesdienst wie alle Gottesdienste im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, von guten Mächten wunderbar geborgen. Mit diesem Lied sind wir eingestimmt worden. Und schön, dass wir einen Pastor haben, der Klavier spielen kann, der uns mit solchen Liedern einstimmen kann auf unseren Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist das ganze Jahr über. Ich habe oft gelitten wie ein Schlosshund. Gelitten, dass ich nicht sonst, wie ich das sonst gerne mache, einfach die Leute mal besuche, mal auf ein Likörchen irgendwo hingehe oder wie auch immer. Viele, viele Dinge waren anders in diesem Jahr. Und jetzt sind wir am Ende dieses Jahres und wissen, es wird jetzt im nächsten Jahr erstmal so weitergehen. Noch sicherlich einige und vielleicht noch einige längere Zeit. Und wenn ich zurückdenke und sehe hier jetzt in eure Gesichter, dann kann ich sagen, euch habe ich zum Teil öfter gesehen, wie viele andere meiner Freunde, mit denen ich sonst auch zusammen bin. Warum? Weil wir uns im Gottesdienst miteinander treffen. Das ist wunderbar, das ist schön. Das ist auch ein Teil, etwas, was Gemeinde ausmacht, dass man sich trifft. Das ist schön. Zu Beginn dieses Gottesdienstes möchte ich euch ein Wort oder ein Gebet von Paul Lenz vorlesen. Das Jahr legt seine Tage nieder ins weite Land der Ewigkeit. Und nichts, was war, kehrt jemals wieder. Vergangen ist's im Flug der Zeit. Und an der Schwelle neuer Zeiten steht Wolkenland und Sonnenlicht. Doch du, Herr, willst uns ja begleiten. Wer dir vertraut, den lässt du nicht. Das neue Jahr kann bald beginnen, ganz gleich, ob's leicht wird oder hart. Ich möchte jeden Tag gewinnen, die Freude deiner Gegenwart. Ich will mich dir, Herr, anbefehlen, der mich bisher durchs Leben trug. Auf deine Treue kann ich zählen. Ich bin dein Kind, das ist genug. Amen.
Wenn ich die Möglichkeit habe, am Ende eines Jahres, so wie in diesem Jahr, noch einmal auf die Jahreslosung einzugehen, die wir in diesem Jahr hatten, und dann bei der nächsten Predigt am Sonntag dann die neue Jahreslosung anzugehen, mache ich das eigentlich ganz gerne. Manches, was uns in diesem Jahr beschäftigt hat, hat uns weit weggebracht von der Beschäftigung mit dieser Jahreslosung. Ich weiß nicht, ob die irgendjemandem von euch überhaupt noch im Kopf gewesen wäre, wenn ich gefragt hätte, was war denn dieses Jahr diese Losung? Es war dieser Vers, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diese Jahreslosung aus 2020, aus Markus 9, Vers 24, beschäftigt sich mit unserem Glauben. Spricht uns deswegen natürlich auch alle an. Wir wissen, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist uns zumindest allen klar. Aber wie ist es mit dieser Frage? Glaube ich genug? Oder was muss ich tun, damit ich überhaupt glauben kann? Oder um es richtig schwierig zu machen, Glaube ist doch ein Geschenk Gottes, ist Frucht seines Geistes und Gabe des Geistes zugleich. Übrigens, die einzige Verbindung, wo Frucht und Gabe dasselbe ist. Erstaunlich. Glaube ist einmal, dass ich etwas für wahr halte, aber auch gleichzeitig ein vollständiges Anvertrauen an eine Person. Im Hebräerbrief wird der Glaube definiert in Kapitel 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Leider hat man bei dem Vers häufig den Luthertext im Kopf und der hat eigentlich heute eine völlig andere Bedeutung. Glaube ist eine gewisse Zuversicht, des, dass man hofft und dann nicht zweifeln an dem, das man nicht sieht. Die zweite Hälfte geht noch, aber die erste macht einfach deutlich, da ist nichts. Und genauso leben viele Menschen. Gleichzeitig geht es im Griechischen aber überhaupt nicht, dass man etwas glaubt, sondern nur, dass man jemandem glaubt. Ich kann diesen Begriff Glauben, obwohl wir das im Deutschen immer wieder tun, nicht darauf beziehen, ich glaube, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist oder sonst irgendwas in dieser Richtung. Was wir ganz, ganz häufig machen. Aber dieses Wort Glauben in der Bibel, im Neuen Testament, im griechischen Text, ist immer direkt auf Gott bezogen. Ich glaube Gott. Ich glaube Jesus. Ich glaube dem Heiligen Geist. Das ist also eine ganz andere Geschichte. Glaube ist damit nicht nur ein Geschenk, sondern gleichzeitig eine Entscheidung. Und damit sind wir vielleicht so richtig verwirrt. Aber nochmal zurück zu unserer Jahreslosung und auch dem Zusammenhang. Ich glaube, hilf meinem Unglauben oder auch hilf mir aus meinem Unglauben heraus. Diese Aussage stammt ja aus einer Begegnung Jesu mit einem Mann, der wollte, dass Jesus seinen Sohn befreien sollte von einem Dämon. Ich lese aus Markus 9, die Verse 14 bis 29. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrten, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. »Worüber streitet ihr euch denn?« fragte er. Einer aus der Menge antwortete, »Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. »Wie lange geht das schon so mit ihm?« fragte Jesus den Vater des Jungen. »Von klein auf«, antwortete der Mann. »Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns.« »Wenn es dir möglich ist, sagst du«, entgegnete Jesus. »Für den, der glaubt, ist alles möglich.« Da rief der Vater des Jungen, »Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben.« Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. »Du stummer und tauber Geist«, sagte er, »ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein.« Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen waren und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten wir diesen Geist nicht austreiben? Und Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Soweit dieser Text vom Zusammenhang, diese Geschichte, wo Jesus einem Menschen versucht deutlich zu machen, was Glaube eigentlich ist. Und dieser Mensch die einzig richtige Antwort auf seine Frage stellt, glaubst du? Und das Ganze fängt bei der Geschichte ja schon mit einer für uns ganz schön komplizierten Geschichte-Situation an. Denn das, was hier beschrieben wird, wie diese ganze Situation mit diesem Jungen beschrieben wird, würden wir heutzutage rein wissenschaftlich gesehen ganz eindeutig als Epilepsie bezeichnen. Ganz eindeutig. Passt hinten und vorne, passt in allen Einzelheiten. Aber in der Bibel lesen wir, Jesus trieb diesen Dämon aus. Das macht es schon ganz schön schwierig, gerade in unserer heutigen Zeit, gerade bei uns, die wir doch so wissenschaftlich sind und versuchen, für alles und jedes eine möglichst gute Erklärung zu bekommen. Wir wissen, man kann Epilepsie durch Medikamente verbessern, mit Elektronen im Gehirn und verschiedene Sachen auch auslösen, wenn man das bewusst angeht. Es ist mittlerweile eine gut erforschte Krankheit des Gehirns. Und obwohl es so aussieht, heilt Jesus nicht, sondern er befreit ihn von dem Dämon, wodurch der Junge ganz heil wird. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren, aber es geht eigentlich bei der Geschichte ja nicht um den Jungen, sondern um den Glauben. Die Jünger waren zu der Zeit nicht in der Lage, diesem Jungen und damit auch seinem Vater zu helfen. Jesus geht barsch mit ihnen um und macht da keinen Unterschied mehr zwischen den Jüngern und den anderen Leuten, wenn er sagt, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Manchmal denke ich, er würde das bei uns auch so sagen. Wie oft haben wir gebetet, ohne dass etwas passiert ist? Wie oft haben wir gehofft, haben wir geglaubt und es kam doch ganz anders. Jesus vertreibt den Dämon und verbietet ihm zurückzukommen. Und auf die Frage der Jünger, warum sie nicht in der Lage waren, erklärt Jesus ihnen, diese Art fährt nur durch Beten aus. Und viele, aber nicht ganz so gut bezeugte Manuskripte haben da das Fasten noch mit dabei. Das war der früheren Kirche wohl sehr wichtig und Jesus hätte das wahrscheinlich auch von Anfang an gesagt, aber zu der Zeit, als Jesus noch auf dieser Erde war, haben seine Jünger nicht gefastet. Er hat es erklärt und das kommt erst später. Und deswegen denke ich, ist dieser Zusatz durchaus sinngemäß richtig. Aber kommen wir zurück zum Glauben, zu dem, worum es eigentlich geht. Ich glaube. Jesus hat mal gesagt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr buchstäblich Berge versetzen. Oder hier, alles ist möglich dem, der glaubt. Das sind enorme Zusagen. Aber seinen Jüngern das in diesem Zusammenhang zu sagen, war ganz schön peinlich. Denn sie haben es nicht hingekriegt. Und wenn wir an ihrer Stelle wären, ich denke, keiner von uns hätte da eine andere Antwort bekommen. Ich glaube. Was macht das mit uns? Wie gehen wir damit um, wenn wir so etwas lesen, wenn wir so eine Situation sehen und das vergleichen mit dem, was wir erleben? Wir beten so lange für Gabi und es geht ihr trotzdem schlecht. Wir beten für andere und es klappt trotzdem nicht anders. Ich würde mir wünschen, wenn die Irmgard Ort mit ihrem Krebs am Fuß, wenn die endlich operiert würde oder zumindest was gemacht würde, damit es weggeht, anstatt jetzt noch wochenlang warten zu müssen, damit noch neue Untersuchungen gemacht werden können. Das ist schlimm. Das ist wirklich hart, sowas zu erleben. Und wir haben so manche andere Situationen, wo wir uns das wünschen würden, dass Gott handelt und es wirklich um gute Sachen geht. Und wir überzeugt sind, Herr, das ist doch jetzt dran. Das ist doch wirklich wichtig. Aber es passiert nicht. Und da kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise damit umgehen. Auf der einen Seite ist es ganz einfach so, es ist peinlich. Es macht verlegen. Weil wir sehen, dass wir offensichtlich nicht mal Glauben haben wie ein Senfkorn. Nicht mal so viel. Oder was haben wir alles deswegen verpasst? Was wäre wohl möglich gewesen, wo wir uns einfach nicht getraut haben? Nicht geglaubt haben. Wie viele Chancen hat Gott uns vor die Füße gelegt, die wir vielleicht sogar absichtlich übersehen haben, anstatt all unseren Mut zusammenzunehmen und doch zu glauben? Oder wie viele falsche Wege wären wir nicht gegangen, wenn wir Gott geglaubt hätten? Dass er derjenige ist, der uns wirklich glücklich macht und zufrieden, weil er alle unsere Bedürfnisse kennt. Wie viele biblische Gaben werden nicht eingesetzt in der Gemeinde, nur weil wir glauben, dass wir besser wissen, was gut für uns ist? Wie oft werden unsere Wünsche mit Gottes Willen verwechselt? Bis zu wie viele Menschen könnten jetzt mit Gott leben, wenn wir seinen Reden ernst genommen hätten. Vielleicht könnte Jesus jetzt schon wiedergekommen sein, weil die Vollzahl der wiedergeborenen Menschen eingegangen wäre. Und wir bräuchten das ganze Chaos, was wir im Moment haben, gar nicht mitzuerleben. Wie viel Leid hätte dadurch verhindert werden können? Aber man kann auch ganz anders damit umgehen und auch das kennen wir. Nämlich einfach so zu tun, als ob mich das Ganze nichts angeht. Schließlich gibt es immer genug Menschen, die ja noch viel weniger glauben als ich. Und solange ich immer wieder Gründe finde, mich über andere zu beschweren, geht es mir doch gut. Vielleicht ist das jetzt sogar schon die größte Gruppe, gerade in diesem Jahr, scheint mir das unheimlich zugenommen zu haben. Dass solange man jemanden hat, dem man die Schuld zuschieben kann, man sich über die eigenen Sachen keine Gedanken mehr machen muss. Und wenn man sich heute die Massenmedien ansieht und die Äußerungen sieht, die da gemacht werden, es tut mir leid, aber es ist wirklich widerlich. Widerlich, wie Menschen, die sich als Christen bezeichnen, über andere Menschen reden, schreiben und Sachen weitergeben, die einfach unverschämt sind. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Die dritte Möglichkeit setzt die erste Reaktion voraus, hat aber daraus gelernt. Möglichkeiten, die wir verpasst haben, können wir nicht zurückholen. Aber gucken, wo die nächste Möglichkeit kommt und es dann besser machen. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht. Dass wir Mut gewinnen und wirklich sehen, ja, unser Gott ist da. Und es lohnt sich, mit Menschen zu reden, auch wenn wir früher schon oft mit ihnen geredet haben und die immer ablehnend waren dem Evangelium gegenüber. Warum sollte sich das ausgerechnet jetzt geändert haben? Einfache Antwort, weil sich die ganze Welt geändert hat. Das, was wir in diesem Jahr erlebt haben, gab es so noch nicht. Das ist neu. Und es verändert Menschen. Deswegen, wir haben Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten. Und es ist wichtig, dass wir sie sehen. Wie kann ich aus meinen Fehlern lernen? In der Zukunft im Glauben handeln, anstatt die Angst in den Vordergrund zu stellen. Es ist doch besser, Angst gegen Liebe zu tauschen. So wie es Johannes im ersten Johannesbrief deutlich macht. Dass die wahre Liebe, die Gott uns schenkt, die Angst vertreibt. Ich denke, da gibt es eine Menge zu lernen in diesem Bereich. Und deswegen ist diese Antwort von diesem Vater für mich so wichtig und so deutlich und so hilfreich, wenn er sagt, hilf mir aus meinem Unglauben heraus. Ich glaube, ist immer zuerst eine Entscheidung für Gott, für den Vater, für Jesus und seinen Erlöser, für den Heiligen Geist Gott in uns. Da uns Glauben aber niemals so übergestülpt werden kann, müssen wir selbst diesen Glauben, den Gott in unserem Leben bewirkt, auch annehmen, akzeptieren, uns dafür entscheiden, unser Ja dazu geben. Glaube wird nicht über uns gegossen wie der Regen, was manche Leute gerne so weitergeben, oder die Sonne. Nein, Glauben muss man annehmen, sonst ändert sich nichts. Auch das ist bei unserer Jahreslosung aber nicht das eigentliche Thema, sondern um diese paradoxe, eigenartige Formulierung, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was denn jetzt? Ich glaube oder ich glaube nicht? Beides zusammen geht ja wohl kaum, oder doch? Das, was hier deutlich wird, ist die erste Sache, Gott schenkt den Glauben. Ohne Gottes Wirken können wir nicht glauben. Ganz wichtig, Gott offenbart sich durch seinen Geist in unserem Leben. Manche können nicht glauben. Warum? Die einen machen sich einfach, indem sie sagen, Gott will sie nicht, deswegen hat er sie nicht berufen, deswegen können sie nicht glauben. Klingt plausibel. Widerspricht aber manchen klaren biblischen Aussagen, wie zum Beispiel 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Wenn Gott will, dass alle gerettet werden, dann sucht er nicht vorher einen großen Teil aus, bei dem er sagt, nee, die nicht. So ist nicht Gott. Die Bibel macht uns etwas anderes deutlich. Und es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied sehen. Demnach sollte jeder Mensch die Möglichkeit haben, um Glauben zu bitten. Einfacher ist es mit Menschen, die gar nicht glauben wollen. Und auch davon haben wir viele bei uns, die ihr Leben selbst in der Hand nehmen wollen, die sich entschieden haben und sagen, nein, ich lasse mir von keinem Gott mein Leben vorschreiben. Interessiert mich überhaupt nicht. Komisch, dass solche Leute ganz häufig, wenn sie alt werden, ganz große Probleme kriegen. Ich habe mal eine Frau mitbekommen, die so gehandelt hat, die von einer Frau aus der Gemeinde gepflegt wurde, die letzten, ich weiß nicht, 5 oder 6 Jahre ihres Lebens, wo sie nicht mehr alleine klarkam und die sich gewehrt hat, mit Händen und Füßen nur ja nicht zu sterben. So groß war ihre Angst vor dem, was auf sie zukommen würde. Sie konnte körperlich überhaupt nichts mehr, aber sie konnte und wollte absolut nicht sterben. Wenn ich krame in dem, wie Menschen Jesus Christus kennengelernt haben, dann habe ich gelesen, dass es Menschen gibt, ich kenne auch Menschen, die ohne dass andere beteiligt gewesen sind oder sie noch nicht einmal in der Bibel gelesen haben, sie trotzdem von Gott angesprochen wurden. Das gibt's wirklich, ist aber die absolute Ausnahme. Der Weg, den Gott normalerweise wählt, ich denke in weit über 99%, ist der, dass ein Mensch, der zum Glauben kommt, von Menschen angesprochen wird, die am Glauben sind. Manchmal kommen sogar Leute zum Glauben durch jemanden, der selber gar nicht glaubt. Ist auch schon passiert. Gibt es ganz, ganz interessante Geschichten. Aber der normale Weg ist einfach, dass jemand sagt, du, das ist das, was ich erlebe. Das hilft mir im Moment nicht zu verzweifeln. Das hilft mir im Moment zu sagen, es ist doch egal, was kommt. Leute, ich glaube, ich sterbe niemals an Corona. Auch nicht an irgendeiner anderen Krankheit oder an Altersschwäche, sondern einfach dann, wenn Gott mich holt. Dann sterbe ich. Alles andere interessiert mich überhaupt nicht. Mein Leben liegt in Gottes Hand. Dass ich mich deswegen trotzdem heute sinnvoll verhalte, ist eine ganz andere Geschichte. Das ist auch richtig. Aber stellt euch mal die Erleichterung vor, wenn ich das glaube. Mein Leben liegt in Gottes Hand und auch das Ende meines Lebens liegt in Gottes Hand. Und wenn er meint, dass meine Zeit gekommen ist, dann sucht er irgendeinen Weg und wenn es Corona ist, ist doch egal. Da kommt es dann nicht mehr drauf an. Aber ich bin in seiner Hand geborgen. Ich weiß, er führt mich und er hält mich. Solange wie das dran ist, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen, ich brauche keine Angst zu haben. Und das ist eine Möglichkeit, mit der wir heute wirklich etwas bewirken, weil es viele, viele Menschen gibt, die heute wirklich aus Angst alles Mögliche unternehmen oder genauer gesagt eher nicht mehr unternehmen, was eigentlich gut für sie wäre. Gott hat uns den Auftrag gegeben in seinem Missionsbefehl und an vielen, vielen anderen Stellen, dass wir das weitergeben sollen, was Jesus in uns hineingelegt hat. Und das ist wirklich wichtig für uns. Es geht nicht nur um die Entscheidung für Jesus, dort, wo man zum Glauben kommt, sondern es geht auch weiter. Glauben hat etwas mit dem ganzen Leben zu tun, denn Glauben entwickelt sich. Glauben nimmt entweder zu oder er nimmt ab. Unsere Erfahrungen, die wir machen, lassen entweder den Glauben wachsen oder nicht. Wir haben in der Bibel die Aussage, dass der Heilige Geist Glauben als Frucht wachsen lässt. In manchen Übersetzungen steht an der Stelle das Wort Treue, aber es steht da Pistis, Glaube. Einige bekommen die Gabe des Glaubens, eine Gabe, die ungeheuer hilfreich ist für eine Gemeinde. Wenn da jemand da ist, der sagt, ich sehe, wie es aussieht. Ich weiß auch nicht, wie es gehen soll, aber ich weiß, es gibt jemand, der hat es in der Hand. Ich weiß, der wird das schon hinkriegen. und der damit einfach andere immer wieder Mut machen kann und aufrütteln kann. Glaube ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, eine ganz wichtige Gabe. Das sind die großen Ermutiger, die zu keiner Zeit wichtiger waren als heute. Menschen, die einem in persönlichen Problemen wieder Mut und Hoffnung zusprechen. Menschen, die einer verzweifelten Gemeinde zeigen, wie groß unser Gott ist. Die brauchen wir ganz, ganz dringend, immer wieder. Menschen, die anderen Mut machen. Nein, andersrum. Menschen, die anderen den Mut rauben. Davon gibt es mehr als genug. Und manchmal sind es auch unsere eigenen schlechten Erfahrungen, die dann immer wieder hochkommen und den Glauben angreifen, ihn aushöhlen, ihm die Kraft nehmen, sodass selbst Leute, die normalerweise überhaupt keine Probleme damit haben, auf einmal aufgeben wollen. Keinen Mut mehr haben, weiterzumachen und sagen, was soll's, es läuft doch sowieso alles nicht so. Auch das passiert, immer wieder. Den meisten Menschen irgendwo in ihrem Leben, manche noch mehrmals. Und schon Paulus schreibt ja auch von diesen Verführern in dieser letzten Zeit, in der wir leben, in 2. Timotheus 3, Vers 5. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie ein wirklich frommes Leben führen würden, davon wollen sie nichts wissen. Und Paulus sagt, halt dich fern von denen. Wer dir den Glauben raubt, kümmere dich nicht drum. Lass ihn links liegen und mach einen großen Bogen drum. Von solchen Menschen halte dich fern. Das sind Menschen, die Angst vor allem Möglichen als Mittel nutzen, dass wir nicht wirklich glauben, die immer die Probleme vor Augen halten, wie ich das leider auch manchmal getan habe und immer noch ganz gut kann. Letztlich sind es immer Menschen, die gegen etwas oder gegen jemanden sind, weil sie ja nicht mehr positiv sehen können. Sie sehen nicht, dass ihr ganzes Leben auf Gott zugeht. Auf den Zeitpunkt zugeht, an dem wir Gott begegnen, leibhaftig. Und nichts mehr zwischen Gott und uns steht. Nichts mehr da sein wird, was uns belastet. Nichts mehr da sein wird, was uns schwerfällt. Kein Schmerz, kein Leid, keine Trauer, nichts mehr. Wie gut ist es, da zu erleben, ja, dieser Gott wartet auf mich. Meistens spürt man das, dass wir seinen Reden hören. Manchmal scheint Gott aber auch ganz weit weg zu sein. Ich habe das in diesem Jahr so oft erlebt, dass ich Fragen hatte, die beantwortet werden mussten, Sachen, die entschieden werden mussten, bis hin zu der Frage, ob wir wirklich jetzt über Weihnachten Gottesdienste machen sollten oder ob wir es lieber lassen sollten. Wo ich einfach gesagt habe, Leute, rein menschlich gesehen gibt es darauf keine klare Antwort. Es ist nicht einfach, da eine sinnvolle Antwort drauf zu geben. Und ich habe es erlebt in einer Gebetsgemeinschaft, wo es überhaupt nicht darum ging, wo mir plötzlich klar wurde, was brauchen Menschen dringender als Hoffnung? Und dann war mir klar, wer nicht kommen will, es darf das gerne lassen. Aber wer weiß, dass er Glauben braucht, dass er Unterstützung braucht, der ist herzlich willkommen. Dem kann ich nicht die Tür zuschließen. Nicht solange es noch erlaubt ist. Und das ist der Weg, wie Gott uns verändert. Ich habe das in diesem Jahr an vielen Stellen erlebt, dass ich Antworten immer nur dann oder ganz häufig dann gefunden habe, während ich gerade für etwas ganz anderes gebetet habe. Ganz komisch, warum Gott das so macht, weiß ich nicht. Aber vielleicht hat er mir damit einfach nur deutlich gemacht, dass Gebet eben nichts ist, was man einfach mal macht und dann hinten rum hebt oder es einfach wieder sein lässt, sondern das Gebet das ist, was uns mit Gott verbindet. Und dass es deswegen wichtig ist, auch Zeit mit ihm zu verbringen. Und wenn wir etwas auf dem Herzen haben, auch dranbleiben. Jeder, der Kinder hat, hat es erlebt, wie konstant Kinder um etwas bitten können. Obwohl man schon 10-mal Nein gesagt hat, heißt es noch lange nicht, dass sie aufhören. Wir sollen glauben wie die Kinder, warum wohl? Der Vater in unserem Text hat genau das verstanden. Ich glaube. Das ist das, was zählt. Weil ich glaube, bitte ich aber auch darum, auch das noch zu verändern in mir, was noch nicht so ganz mitzieht, was noch nicht so weit ist. Hilf mir in all dem, wo ich noch nicht glauben kann. Ich glaube, dass es eine der ehrlichsten Antworten ist, die wir in der ganzen Bibel finden. Dass der Mann sagt, ja, ich glaube. Deswegen bin ich gekommen, deswegen bin ich zu dir gekommen und wollte von dir Hilfe haben, aber leider waren nur deine Jünger da. Mann, wie oft wünschte ich mir das, wenn wir Jesus heute da hätten und sagen könnten, kümmere du dich drum, ich krieg das nicht hin. Aber das ist anders. Und trotzdem ist es so, dass er da ist, dass er bei uns ist, dass er uns führt und leitet. Das will Gottes Geist bewirken, in uns und durch uns. Er möchte uns führen, er möchte uns weiterbringen. Und da, wo wir ehrlich sind und sagen, aber ich glaube doch nur so wenig. Aber ich glaube, ja, aber so richtig. Hilf meinem Unglauben, hilf mir da raus. Nicht, daran halte ich jetzt fest. Auf der einen Seite eine Entscheidung, ja zum Glauben, aber auch ja zum Zweifeln. Jakobus schreibt, wer zweifelt, wird nicht bekommen. Es ist ein Unterschied, ob ich glauben will oder ob ich eigentlich gar nicht glauben will und mich an dem festhalte, was nun mal unsere Zeit positiv kritischer Haltung nennt. Es ist nicht Glaube, sondern es ist Unglaube. Anders als manche Leute das lehren, zeigt die Bibel auch, dass Gott auch Menschen geheilt hat, die tatsächlich selber gar nicht geglaubt haben. Dass er Dämonen vertrieben hat bei Menschen, die gar nicht darum gebeten haben. In unserer Geschichte geht es um die Vertreibung dieses Dämons, der diesen Jungen taub und stumm machte. Und so würde ich es ausdrücken, in epileptische Anfälle trieb. Es geht aber auch um die Heilung des Vaters, nicht nur des Sohnes. Es geht um seinen Glauben, sein Vertrauen, dass er etwas Wichtiges lernt. Und das ist der letzte Punkt, wem vertraue ich wirklich? Gott selbst? Oder vertraue ich meinem Glauben? Auch da gibt es, glaube ich, einen Unterschied. Unser Glaube scheint manchmal stark zu sein. Und dieser verzweifelte Vater macht sich auf den Weg zu Jesus, der aber von seinen Jüngern zu der Zeit nicht gut vertreten wurde. Sein Glaube reichte, den Weg zu unternehmen und die Bitte weiterzugeben. Und als die Jünger nicht helfen konnten, als ihre Erfahrung, ihr Wissen, ihre Glaubenskraft nicht reichte, da es kommt Jesus dazu und greift ein. Warum macht er das wohl so? Wusste er nicht, dass dieser Mann kommen würde? Ich glaube, Jesus hat da ganz viele Sachen gemacht gleichzeitig. Er hat einmal die Jünger gelehrt. Die Jünger mussten lernen, dass ihre Erfahrungen, das, was sie früher an Erfahrungen gemacht haben, durchaus wichtig ist, auch beim Austreiben von Dämonen, aber nicht immer gut genug. Sie brauchen ständig diese Verbindung zu Gott. Nicht sie tun das, sondern Gott handelt. Und dazu brauche ich das Gebet und in manchen Situationen auch ganz sicher das Fasten. Das war für die Jünger. Für den Vater war, der Vater konnte lernen, dass sein Glaube wirklich existiert. Jesus hat das akzeptiert. Er war vermutlich nicht sehr stark. Nichts, mit dem man hätte Berge versetzen können, aber er glaubte. Er glaubte, Jesus kann. Und das reichte. Das reichte auch bei all den schlechten Erfahrungen, die er sicher über viele Jahre hinweg gemacht hat. Wie viele Menschen wird er schon um Hilfe gebeten haben? Zu erkennen, dass wir es vor Gott nicht schaffen, zu behaupten, dass wir gut genug sind, war der Beweis seines Glaubens. Hilf meinem Unglauben ist kein Unglaube, sondern die Einsicht, wie wir selber sind. Es war für den Vater der Schlüssel, nicht sich selbst, sondern Gott zu vertrauen. Und das ist etwas, was bei uns heute kein bisschen anders ist. Und er hilft auch dem Jungen, obwohl der in seinem bisherigen Leben wirklich unheimlich viele traumatische Erfahrungen gemacht hat. Er vermutlich von Brandnarben gekennzeichnet war. Braucht er keine PTBS-Behandlung über viele Jahre, um ihn von seinen Traumas loszukriegen? Denn da, wo Jesus befreit, ist er frei. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wird auch bei uns, in dem Jahr, das auf uns zukommt, etwas sein, was uns vielleicht noch stärker fordert als in diesem Jahr. Ich weiß nicht, was alles kommen wird, aber das, was manche Leute angekündigt haben, ist nicht ermutigend, sondern das könnte einem ganz schön Angst machen. Und wenn ich mir den Mut nehme, und ich rate euch dazu, das mal für euch selber zu tun, auch mal dieses letzte Buch der Bibel aufzuschlagen, was bis auf die ersten drei Kapitel ja nicht unbedingt dazu anregt, da mit Begeisterung drin zu schmökern und mal zu sehen, was die Bibel ankündigt, dann denke ich, ist es wichtig. Und dann werden wir erkennen, wie wichtig es ist, dass wir Gott bitten, Herr, hilf meinem Unglauben. Sonst schaffe ich diese Zeit nicht, wenn sie vor mir liegt. Und ich gehe davon aus, dass es so ist. Ich wünsche uns, dass wir im neuen Jahr wirklich gute Erfahrungen machen, die den Glauben an einen unendlich großen Gott wachsen lassen. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, dass unser Glaube groß ist, sondern dass wir an den großen Gott glauben und wissen, ihm ist nichts unmöglich. Amen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns in deinem Wort an so vielen Stellen auch auf das ansprichst, was in unserem Leben wichtig ist. Herr, und wir haben in diesem Jahr erlebt, ich glaube, jeder von uns an unterschiedlichen Stellen erlebt, wie wir gemerkt haben, dass unser Glaube nicht reichte. Und trotzdem hast du uns weitergeführt. Trotzdem hast du uns immer wieder auf die Beine gestellt und unseren Unglauben zum Teil auch vertrieben. Aber wir brauchen trotzdem immer wieder noch deine Hilfe. Wir brauchen den Glauben an dich, den großen Gott, damit unser kleiner Glaube uns nicht einfach immer wieder den Mut raubt und in Angst treibt, sondern dass wir voller Hoffnung mit dir gemeinsam den Weg gehen können. Öffne uns die Augen mehr und mehr für dich, dass wir dich sehen und dass wir aus der Kraft, die du uns schenkst, leben, egal was kommt. Leben und hoffen und uns freuen darauf, dass jeder Tag, den wir erleben werden im neuen Jahr, uns einen Tag näher bringt zu dir. Ich bitte dich darum, dass du uns diesen Blick wirklich schenkst und dass du uns nicht von all dem anderen, was uns Angst macht und zum Teil auch zu Recht beängstigend ist, uns davon abbringen lassen, auf dich zu sehen, sondern durchaus vorsichtig und sinnvoll auch mit dieser Zeit umgehen, aber in allem wirklich den Blick auf dich richten, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens.